Das Gesetz treibt zu Christus, fort von aller Selbstzufriedenheit. Wir haben von dem eigentlichen Zweck des Gesetzes gesprochen, nämlich uns die Sünde zu zeigen und den Mund zu stopfen, so dass wir alle vor Gott schuldig dastehen. Trotzdem gibt es, wie wir gesehen haben, unzählige Menschen, die das Gesetz zu einem Erlösungsweg machen und mit seiner Hilfe versuchen, gerecht und selig zu werden. Das kann nur unglücklich enden. Einige werden grobe Pharisäer, die man leicht erkennt, andere werden Pharisäer auf feinere Art. Diese wissen genau, dass man nicht gerecht wird durch die Werke des Gesetzes, wie Paulus sagt. Sie wollen auch gar nicht diesen Weg einschlagen. Und doch landen sie da. Als Erweckte fingen sie an, Errettung zu suchen, indem sie Gottes Wort lasen, beteten, der Welt und den Sünden entflohen. Sie merkten, dass sie anders wurden als früher und dankten Gott dafür. Sie hatten das unglückliche Glück, Trost und Frieden in ihrer Besserung zu finden. Wie konnte das geschehen? Vielleicht waren sie niemals in Wahrheit erweckt. Sie waren nur von der Gefahr überzeugt, auf dem breiten Weg zu wandern, und da schlugen sie einen anderen ein. Wenn sie nur einen anderen Weg gingen als die Welt im Allgemeinen, meinten sie, dann wäre alles in Ordnung. Sie legten einige Sünden ab und änderten ihre Lebensweise. Aber sie verstanden nicht, dass Gott das Herz ansieht. Sie verstanden auch nicht, was das ist, wiedergeboren zu sein, sondern sie begnügten sich damit, ihr Leben in gewissen Dingen zu ändern. Und wenn sie nicht recht zufrieden mit sich selbst waren, dachten sie, die Christen haben auch ihre Fehler, und Gott ist ja gnädig. Hier und da fingen sie auch an, mit dem Gesetz zu feilschen. Gott kann nicht das Unmögliche verlangen. Auf diese Weise steckten sie selbst den Weg ab und setzten das Ziel so niedrig, dass sie dem entgingen, vor Gott schuldig zu sein. Wenn sie auch manchmal daran dachten, dass es der Zweck des Gesetzes war, Reue und Zerknirschung zu schaffen, glaubten sie doch, auf dem rechten Weg zu sein, wenn sie Gewissensbisse über die eine oder andere Sünde fühlten. Aber sie waren nie mit ihrem ganzen Wesen unter Gottes Urteil und Zorn. Das ist in kurzen Zügen die falsche Bekehrung. Es ist unmöglich, alle Einzelheiten anzuführen, aber das kann in aller Kürze gesagt werden. Wer nie die falsche Hoffnung auf Gottes Gnade verloren hat, wer nie mit seiner Bekehrung zu Schanden geworden ist, wer nie mit seinem ganzen Wesen unter Gottes Urteil war, der ist auch nie recht bekehrt. Darüber sagt Luther in seiner Predigt, die wahre Reue und Buße fängt an, wenn das Gewissen wirklich anfängt zu nagen und dich zu quälen und das Herz gar ernstlich den Zorn und das Gericht Gottes fürchtet, nicht nur um der offenbaren groben Sünden willen, sondern auch wegen der starken Bande, die du an dir siehst und fühlst, nämlich eitel Unglaube, Verachtung und Ungehorsam gegen Gott. Dadurch du dir den Zorn Gottes zugezogen und verdient hast, so dass du in Ewigkeit von seinem Angesicht verworfen und in den Höllenfeuer brennen müsstest. Diese Reue und Buße erstreckt sich also nicht stückweise über etliche Werke, die du offenbarlich wieder die 10 Gebote begangen hast, wobei man seine Werke unterscheidet, auf dass man ebenso viel Gutes bei sich finden möge, sondern sie erstreckt sich über deine ganze Person und deines ganzen Lebenswandel und Wesen, ja, über deine ganze Natur, und zeiget dir, dass du unter Gottes Zorn liegest und zur Hölle verdammt bist. Denn obwohl es mit der Reue über eine einzelne Sünde anfangen kann, so wie bei David, als er wegen Hurerei und Mord gestraft wurde, so erstreckt sie sich hernach über deinen ganzen Lebenswandel und wirft dich plötzlich wie durch einen Donnerschlag des Himmels ganz und gar unter Gottes Zorn und saget dir, dass du ein Kind der Höllen seist, wodurch dein Herz dermaßen erschrickt, dass dir die ganze Welt zu enge wird. Soweit Luther. Dann gibt es andere, die merken, dass ihnen in der Bekehrung etwas fehlt, aber sie hoffen, durch Gebet und Kampf das Böse zu überwinden und die Gnade in Christus annehmen zu können. Diese wissen wohl, dass sie nicht durch die Werke des Gesetzes gerecht werden können, aber sie wissen, dass der Herr die Demut der Herzen und das Gebet fordert. So versuchen sie, mit diesen geistlichen Gesetzeswerken Gott zu gefallen und meinen, dass das die rechte Bekehrung sei. Aber hier ist die Eigengerechtigkeit besonders groß, wenn sie sagen, wenn ich nur recht bereuen, recht beten und recht lieben könnte, wenn ich nur nicht so kalt und tot wäre, dann würde ich glauben, dass Gott mir gnädig sei. Dann sind das Anzeichen einer gefährlichen Krankheit. Auf diesem Wege findest du niemals einen wahren Frieden, sondern wirst hin und her geworfen. Du wehrst dich dagegen, dass alles an dir verurteilt ist und glaubst, dass es dir in deiner Arbeit mit dem Gesetz glücken wird. Aber dieser Weg ist versperrt. Jeder Mund soll gestopft werden und alle Welt Gott schuldig sein. Sonst wird Christus nicht der alleinige Retter, der Heiland der ganz Verlorenen. Und dann ist Christus vergeblich für dich gestorben. Hinunter in tiefste Zerknirschung. Als Jesus sein Lehramt anfing, schraubte er die Forderungen des Gesetzes so hoch, dass niemand sie erfüllen konnte. Siehe dazu Matthäus 5, Verse 21 bis 28. Und als ein Mann glaubte, er hätte das Gesetz gehalten, war Jesus nicht damit zufrieden, sondern gab ihm ein Gebot, das er nicht erfüllen konnte. Willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. Matthäus 19, Verse 20 und 21. Jesus half dem Mann also nicht dazu, Trost in seiner Frömmigkeit zu finden. Wenn einer also sagt, er will sich bekehren und fromm und heilig werden, dann antworten wir, zuerst musst du sündig und gottlos werden. Du musst lernen, dass du verloren, durch und durch verderbt und gottlos bist. Dann erst kannst du in Wahrheit an den glauben, der die Gottlosen gerecht macht. Römer 4, Vers 5. Und nur auf diese Weise kannst du fromm und heilig werden. Hier folge ein Abschnitt aus Luthers Auslegung des 51. Psalms. Wer gerecht und fromm werden will, der muß zuerst ein Sünder und ungerecht werden. Wer gesund, fromm, rechtschaffend, gottesfürchtig, ja ein rechtgläubiger Christ werden will, der muß zuerst krank, töricht, ein Narr, verkehrt, teuflisch, ein Ketzer und Ungläubiger werden. Dies ist der unveränderliche Gotteswille im Himmel, dass er aus Torheit Weise, aus Bosheit Fromme, aus Sünder Gerechte und aus Gottlosen Gottesfürchtige machen will. Wenn ein Mensch den bösen Samen und das Wesen und Werk des Satans in sich fühlt, schreit er zu dem, der da gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören, nämlich der Sohn Gottes. 1. Johannes 3, Vers 8. Fragst du nun, wie dieses soll geschehen, so ist die Antwort kurz und gut. Du kannst nicht derjenige in Gott und Christus werden, der du gerne sein willst, es sei denn, dass du zuerst in dir selber und vor anderen Menschen werdest, was er will, dass du sein sollst. Nämlich ein Sünder, böse, verkehrt, teuflisch, ungläubig. Das ist dein Name, Titel und Würdigkeit, dass du heißest und bist von Natur ein Kind des Zorns. Epheser 2, Vers 3. Dies ist die rechte Demut. Hast du das erfahren, so bist du in den Augen Gottes, der du sein wolltest, das heißt heilig, fromm, aufrichtig, rechtschaffen, gläubig. Soweit Luther. Aber wie geht es zu, dass der, der in sich selbst gottlos ist, nun in Gottes Augen der ist, der er sein will, nämlich fromm und heilig? Das sagt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nun kriecht der Sünder zu Jesu Füßen und sucht Schutz unter seiner Gerechtigkeit. Nun verachtet er Christus nicht länger, sondern hält ihn für seinen teuren Erretter. Nun dankt er für die Brotkrumen, die den Hunden hingeworfen werden, und ist damit zufrieden, ein Hund genannt zu werden, wenn er nur Gnade und Vergebung seiner Sünden erhält. Ja, er findet, dass er vor Freude und Verwunderung darüber sterben könnte, dass ihm, der so unwürdig ist, das ganze Verdienst Christi zugerechnet wird. Und gerade das beabsichtigte Gott mit seinem Gesetz. Nun will Gott den Sünder nicht mehr betrüben, sondern mit der größten aller Gaben erfreuen, Christus mit seinem ganzen Verdienst. Höre, was die Schrift sagt. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Römer 8, Vers 3. Als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Galater 4, Vers 5. Darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. In diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Hebräer 10, Verse 5 bis 10 und Vers 10. Der Sünder ist mit seinem Gesetzesgehorsam zu Schanden geworden. Aber hier kann er sich doch rühmen, dem Gesetz gehorsam zu sein. Paulus sagt, was das Gesetz von uns forderte, aber nicht bewirken konnte, weil es wegen unserer sündigen Natur ohnmächtig war. Das tat Gott, als er seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Menschen sandte. Jesus wurde unter das Gesetz getan, um es an unserer Stelle zu erfüllen und dadurch die freizukaufen, die unter dem Gesetz waren. Er sagte, dass er den Willen Gottes tun solle. Und in diesem Willen sind wir geheiligt durch Christi Opfer. Welch eine Tiefe der Weisheit und Liebe Gottes! Sollten wir nun nicht anfangen, unsere eigene Gerechtigkeit zu verachten und mit Paulus für Schaden und Dreck zu halten, wenn Gott selbst das getan hat, was wir hätten tun sollen, aber nicht konnten, und wenn er für uns gelitten hat, was wir hätten leiden müssen? Kurz gesagt, gerecht müssen wir sein, aber wir können es nicht aus uns selbst werden. Christus hat uns die Gerechtigkeit erworben. Er hat das Gesetz gehalten, aber nicht für sich selbst. Er war doch der Herr des Gesetzes. Er hat es für uns erfüllt, wie er selbst sagt: Ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie geheiligt seien in der Wahrheit. Johannes 17, Vers 19. Seine Vollkommenheit ist meine Gesetzeserfüllung, meine vollkommene Frömmigkeit und Gerechtigkeit. Will ich ein rechter Christ sein, muss ich sagen, ich habe das Gesetz erfüllt, nicht in eigener Person, sondern durch meinen Stellvertreter, Christus.